ARD.
Ich glaube, wir werden keine diplomatische Bewegung sehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass dieser Krieg auch dieses Jahr nicht zum Ende kommen wird.
Das sagt Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München. Wir hören gleich, wie er die Lage in der Ukraine und das Vorgehen von Russland dort einschätzt.
Die EU will den Druck auf die russische Führung erhöhen und hat ein neues Sanktionspaket vorgestellt, das inzwischen 19.
In diesem Podcast geht es auch um die israelische Offensive in Gaza-Stadt. Die Armee hat damit gedroht, beispiellose Gewalt anzuwenden.
Und in Deutschland gibt es Streit über Hilfszahlungen für Palästinenser.
Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 19. September um 16 Uhr. Ja, wir haben es am Anfang gehört, der Militärexperte Carlo Masala rechnet damit, dass der Krieg auch dieses Jahr nicht aufhören wird.
Genau, er ist da eher pessimistisch. Meine Kollegin Anna Engelke hat mit Carlo Masala für den Podcast Streitkräfte und Strategien über die Situation gesprochen. Und ein Punkt, den er da anführt, ist, dass der russische Präsident Putin nach wie vor überhaupt nicht an einer Friedenslösung interessiert ist.
Herr Putin spielt auf mehreren Ebenen. Er spielt weiter auf Zeit in der Hoffnung, und diese Hoffnung ist ja nicht unrealistisch, der Ermattung und Ermüdung der Staaten, die die Ukraine unterstützen wollen, also vor allen Dingen der Europäer dann. Putin spielt auf Zeit, weil er noch immer der Meinung ist, er kann militärisch diesen Konflikt gewinnen.
Und Carlo Masala sagt, das sehe man auch ganz klar daran, wie er sich gegenüber den USA verhalte.
Also auf der einen Seite gibt er Trump ja immer was. Ich habe das mal Brotkrumen-Theorie genannt. Also er schmeißt Trump, wenn es zu hart wird, schmeißt er ihm immer irgendwas hin, damit Trump dann doch nicht sanktioniert. Weil ich glaube schon, dass es im russischen Kalkül harte Sanktionen der USA gilt es zu verhindern. Nicht möglicherweise weil die solche harten Auswirkungen auf die russische Wirtschaft dann hätten, sondern weil es dann signalisieren würde, dass die USA sich gedreht haben. Mhm. Und das gilt es zu verhindern.
Die Ukraine hat ein Manpower-Problem, stellt Carlo Masala fest. In Teilen der Front ist nach seiner Einschätzung die Verteidigungsfähigkeit doch ziemlich ausgedünnt, sagt er. Und erläutert nochmal kurz die Militärstrategie beider Seiten.
Ich würde sagen, der Krieg findet gerade auf zwei unterschiedlichen Ebenen statt. Also während die Russen versuchen, im Donbass massiv voranzukommen, versuchen die Ukrainer im Donbass natürlich die Front zu halten. Aber sozusagen ihr Schwerpunkt in Anführungszeichen, liegt in der Zerstörung russischer Infrastruktur. Ich glaube, wir werden keine diplomatische Bewegung sehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass dieser Krieg auch dieses Jahr nicht zum Ende kommen wird.
Und das ganze sehr ausführliche Interview mit Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München könnt ihr im neuen NDR-Podcast von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke hören.
Russland meldet laut Nachrichtenagentur TASS inzwischen die Einnahme von zwei weiteren Orten in der Ostukraine. Es handelt sich um zwei Dörfer, sie liegen in den Regionen Donetsk und Saporischja. Aus der Ukraine haben wir dazu noch keine Stellungnahme.
In der Zwischenzeit versucht die Europäische Union, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen mit neuen Sanktionen. Was denn genau?
Ja, mit dem inzwischen 19. Sanktionspaket. Heute hat die EU-Kommission es vorgestellt und es betrifft unter anderem Banken und den Energiesektor. Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt erzählt mehr.
Mit den neuen Sanktionen reagiert die EU-Kommission auf die russischen Angriffe der vergangenen Wochen. Präsidentin Ursula von der Leyen spricht von den massivsten Drohnen- und Raketenangriffen seit Kriegsbeginn, nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die Europäische Union, mit Drohneneinsätzen in Polen und Rumänien. Von der Leyen schlägt vor, den Import von russischem Flüssiggas ganz zu verbieten, von 2027 an. Das wäre ein Jahr früher als bisher geplant. Unumstritten ist ein solches Verbot nicht, denn einige europäische Länder beziehen immer noch Gas aus Russland. Die Zahlen sind sogar gestiegen. Von allen internationalen Gasimporten nach Europa stellte Russland im vergangenen Jahr einen Anteil von fast 20%. Experten führen den hohen Anteil darauf zurück, dass Flüssiggas aus Russland den Rückgang bei den Gasimporten über Pipelines längst ausgeglichen und zum Teil übertroffen hat. Ob die EU-Kommission sich mit dem Verbot von Flüssiggasimporten durchsetzen kann, das ist nicht sicher, weil bei solchen Sanktionen alle 27 Mitgliedsländer zustimmen müssen.
Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja ganz schön Glück gehabt hier in Deutschland. Wir sind ziemlich friedensverwöhnt, würde ich mal sagen. Aber ob das so bleibt, da sagen manche, das wird immer unsicherer. Die Bundeswehr soll kriegstüchtig gemacht werden. Das sagt die Bundesregierung seit längerem schon. Aber was passiert eigentlich in anderen Bereichen?
Diese Frage, also was wäre denn, wenn zum Beispiel der Ukraine-Konflikt sich ausweitet, auch zu uns? Diese Frage stellt sich nicht nur die Bundeswehr, auch andere, zum Beispiel Krankenhäuser. Und genau das war jetzt Thema bei einer Notfallkonferenz in Magdeburg. Sebastian Hesse war dabei.
Den Tagungsort Magdeburg hat die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, DGU, mit Bedacht gewählt. Die Notfallversorgung nach dem Anschlag auf den dortigen Weihnachtsmarkt im Dezember letzten Jahres gilt in Fachkreisen als vorbildlich. Darauf ausruhen sollte man sich aber keinesfalls, betont Professor Dietmar Pennig, der DGU-Generalsekretär. Kriege seien nichts anderes als fortgeschriebene Großschadensfälle.
Dieser Anschlag im letzten Jahr war natürlich extrem belastend, aber er war dann abgearbeitet. So ist das in einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht, sondern der nächste Tag ist das Gleiche wieder. Und das geht weiter und weiter und weiter.
Auch Oberstarzt Dr. Kai Schmidt vom Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr ist besorgt, dass Deutschlands Kliniken und medizinische Einrichtungen nur unzureichend auf einen kriegerischen Ernstfall vorbereitet sind.
Also, dass Deutschland Krise kann, das haben wir ja in den letzten Jahren oder jetzt in Jahrzehnten schrecklicherweise an vielen Beispielen durchexerziert. Wir sprechen aber hier von ganz anderen Qualitäten, die den ganzen Staat umfassen würden. Und da ist der Nachholbedarf enorm. Und da kann man nicht von einer guten Situation sprechen.
Was die Krankenhäuser betrifft, plädiert Professor Pennig für mehr Ausbildung für das Behandeln spezifischer Kriegsverletzungen.
Weil das ist nichts, was wir in Deutschland auf der Straße haben. Auf der Straße haben wir stumpfe Verletzungen. Ja, gut, wir haben mal einen Motorradfahrer mit offenen Oberschenkelbrüchen, klar. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was in einem Kriegsszenario kommt. Das muss trainiert werden.
Und zwar möglichst einheitlich, damit medizinisches Personal nahtlos an andere Standorte wechseln kann.
Wenn ein Krankenhaus zum Beispiel durch einen Cyberangriff vom Netz geht, dann können Sie das Personal in die befreundeten und assoziierten, unvertraglich verbundenen Kliniken schieben, um dort weiterzuarbeiten.
Stichwort Attacken auf Kliniken. Das Uniklinikum Leipzig hat unter der Leitung seiner klinischen Prozessmanagerin Dr. Alexandra Ramshorn-Zimmer Daten erhoben, wie gut vorbereitet deutsche Krankenhäuser sind, mit besorgniserregendem Ergebnis.
Wir kommen Gott sei Dank aus Friedenszeiten. Das bedeutet aber auch, dass unsere Gebäudeinfrastruktur auf Krisen, Landes- und Bündnisverteidigungsfälle nicht adäquat vorbereitet ist. Es gibt auch keine baulichen Vorgaben dafür. Aber es gibt dringenden Handlungsbedarf. Gerade weil wir im internationalen Kontext sehen, dass Gesundheitseinrichtungen gezielt Zielscheibe von Angriffen sind, dass wir hier dafür Sorge tragen, dass nicht nur die Patientinnen und Patienten sicher versorgt werden, sondern auch, dass das Personal geschützt ist.
Die Vorschlagsliste ist lang.
Das heißt, wir müssen uns infrastrukturell, baulich darauf vorbereiten, beschusssichere Einrichtungen schaffen. Wir müssen uns mit Sanitätsmitteln bevorraten.
An einer digitalen Vernetzung des Rettungsdienstes wird in Sachsen-Anhalt bereits seit dem Weihnachtsmarktanschlag gearbeitet.
Dann lasst uns jetzt über den Gazastreifen und die israelische Bodenoffensive sprechen. Die Armee hat der islamistischen Hamas, Zitat, mit beispielloser Gewalt gedroht. Wie ist das zu verstehen?
Ja, diese Warnung gibt es nicht zum ersten Mal. Ich denke, damit will die Armee Stärke zeigen natürlich, aber auch erreichen, dass die vielen Palästinenser, also die Zivilisten, die noch in Gaza City sind, die Stadt verlassen. Über die Lage vor Ort berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Wie angekündigt hat die israelische Armee den zweiten Fluchtkorridor aus Gaza-Stadt nach 48 Stunden wieder geschlossen. Damit steht den Palästinensern, die aufgerufen sind, die umkämpfte Stadt zu verlassen, erneut nur eine Fluchtroute zur Verfügung. Sie führt entlang der Küste über 30 Kilometer in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi. Ein Armeesprecher rief dabei die Bewohner von Gaza-Stadt abermals auf, die Stadt zu verlassen. Die israelische Armee werde weiterhin mit beispielloser Härte gegen die Hamas und andere Terrororganisationen vorgehen, erklärte er im Online-Dienst X. Sie sollten daher dem Beispiel von Hunderttausenden Bewohnern folgen, die in Richtung Süden in die humanitäre Zone gezogen seien. Israelischen Angaben zufolge sollen noch immer rund eine halbe Million Menschen in Gaza-Stadt sein. Die Gefahr ist, dass sie in den Kämpfen zwischen der Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee buchstäblich zwischen die Fronten geraten. Das israelische Militär schätzt, dass sich bis zu 3000 Hamas-Kämpfer im Zentrum von Gaza-Stadt verschanzt haben. Die Terrororganisation will dabei die noch lebenden Geiseln offenkundig als menschliche Schutzschilde einsetzen. Man habe die aus Israel entführten Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt verteilt, hieß es in einer Mitteilung. Zudem seien tausende Hinterhalte und Sprengsätze vorbereitet worden. Wörtlich heißt es in der Mitteilung der Hamas, adressiert an Israels Premier Netanyahu: Gaza wird ein Friedhof für eure Soldaten.
Wenn es um humanitäre oder finanzielle Hilfen für Palästinenser geht, kommt ja schnell der Verdacht auf, dass Extremisten es abzweigen könnten im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland. Jetzt gibt es in der Bundesregierung eine Diskussion, man könnte ja vielleicht auch Streit sagen, über eine Millionen-Soforthilfe für die palästinensische Autonomiebehörde.
Das ist richtig. Entwicklungsministerin Alabali Radovan von der SPD will, dass das Geld für den Gesundheits- und Bildungsbereich im Westjordanland schnell überwiesen wird. Die CSU hat aber Bedenken und bremst die Auszahlung. Mehr Infos hat unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Es geht um 30 Millionen Euro, die aus Deutschland an die Palästinenserbehörde im Westjordanland fließen sollen. Die Autonomiebehörde wird von der Bundesregierung als offizielle Vertretung der Palästinenser anerkannt. Von dem deutschen Hilfsgeld sollen Gehälter von Ärzten und Ärztinnen und Lehrpersonal im Westjordanland gezahlt werden. So hatte es SPD-Entwicklungsministerin Alabali Radovan versprochen. Ihr Ministerium erklärte heute, die palästinensische Autonomiebehörde sei in einer akuten finanziellen Notlage. Hintergrund ist, dass die israelische Regierung ihre eigentlich vereinbarten Zahlungen an die Palästinenserbehörde blockiert. In der Bundesregierung gibt es grundsätzlich Einigkeit, die Palästinenser im Westjordanland zu unterstützen. Die CSU im Bundestag hat allerdings Bedenken angemeldet. Landesgruppenchef Hoffmann fordert, sicherzustellen, dass kein Geld in palästinensische Projekte fließt, die Israels Sicherheit gefährden. Deshalb hält die CSU die Überweisung aus Deutschland derzeit auf. Ein Regierungssprecher äußerte sich aber zuversichtlich, dass die Koalitionsfraktionen bei dem Thema noch zueinander finden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euer Interesse.